Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara, wieder zurück aus Saalbach in Wien. Und in Rosenheim sitzt der Tobias Ruf von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Warte, ich fummel hier gerade an meiner Lautstärke rum. So, jetzt. Super. Ich bin organisiert, wir können loslegen. Bist, bist du gut zurückgekommen aus Saalbach, mein Lieber?
Sehr gut zurückgekommen, ja. Durchs kleine deutsche Eck durch und dann geht das eh ratzfratz. Na. Aber war cool, war schön, dort zu sein nochmal wieder. Beim Weltcuprennen. Ja, es fühlt sich auch in Saalbach schon nach Frühling an, das muss man schon sagen. Schneedepots haben sie dort bei der Weltcup-Strecke, da ist auch wirklich genug Schnee da, aber das ganze Tal ist schon sehr aper mittlerweile, ja, sehr, sehr braun, aber na, war cool. Habe auch mit einigen Leuten gut sprechen können. Man kriegt dann doch noch einen guten Eindruck über die ganze Szene, auch von der FIS. Michel Vion, der Generalsekretär, sagt, keine Panik, wir haben den Kalender schon so gut wie geplant, 80% stehen fest, es geht nur noch um Details. Ende März soll es eine Entscheidung über Zermatt-Cervinia geben, ob wir uns das wieder antun oder nicht. Bin gespannt, ja, aber das ist gerade der aktuelle Stand. Also man wird sich bei der FIS zwei unterschiedliche Kalender überlegen, eine mit Zermatt-Cervinia und eine ohne, und dann wird das Ende März quasi soll es da eine Entscheidung geben, und dann werden wir den auch endlich mal zu Gesicht bekommen, den neuen Kalender. Ja, aber genau.
Ich frage dich jetzt einfach mal ein paar Sachen. Also ja, du warst ja auch schon bei einigen Rennen vor Ort. Es macht so den Eindruck, die Bilder transportieren es, dass es dort irgendwie ein bisschen lockerer zugeht, dass man schon auch das Gefühl hat, dieser Druck ist langsam raus und dass die Athleten irgendwie offener sind, dass man auch leichter an Gespräche, an Informationen kommt, weil es ist oft so mitten in der Saison, wo ich dann öfter unterwegs war oder bei Großereignissen, war es teilweise echt immer schwierig für uns, dass die Leute, wenn sie nicht performt haben, wenn sie sauer waren oder sonst so viel Verpflichtungen hatten, dass wir schwer Zugang gefunden hatten. Das wirkt jetzt hier, die Bilder, die ich sehe, eher lockerer. Du machst schon ein bisschen den Wackeldackel. Mit Wackeldackel kennen wir uns aus. Ich glaube, jetzt kommt ein Ja, oder?
Das stimmt schon. Ich glaube, man kann es wirklich ein bisschen mit so einem letzten Schultag vergleichen, ja. Also nur dem, was ich sehe, ja. Aber ja. Man hat keinen Stress mehr, dass man vielleicht sogar noch mal auf einen anderen Kontinent fliegen muss zum nächsten Rennen und so weiter, sondern man ist fertig mit dem Ding. Die Leute, also die Athletinnen und Athleten haben alle noch ein bisschen unterschiedliche Ziele, ja. Eine gute Berami will nicht mehr alles riskieren, sondern fährt mit einer kontrollierten Fahrt zu ihren ersten zwei Kugeln in dem Winter. Ein Johan Verdú, der will nochmal alles zerlegen dort und fährt auf Platz 2. Timon Haugan holt den so wichtigen, für Norwegen wichtigen ersten Sieg von den Männern. Die haben sie auch viel anhören können. Das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Und ich finde auch, durch diese Bedingungen, die dort herrschen, ist es schön vergleichbar mit einem Regenrennen bei der Formel 1, ja, weil du halt irgendwie nochmal so ein bisschen eine Zufallskomponente dabei hast mit der weichen Piste, und auch, dass dann vielleicht die absoluten Spitzenleute eben, wie bei Gut Berami, sage ich mal, ist die Luft vielleicht schon ein bisschen draußen. Ein Odermatt scheidet überraschenderweise aus. Gut, der wäre zur Stelle gewesen, glaube ich, aber es sind so ein paar Topstars dann vielleicht doch auch nicht mehr bereit, sich komplett zu überwinden. Das ist so mein Eindruck, und deswegen, das täuscht nicht von der Ferne auch, kommt mir irgendwie so vor. Ganz reinschauen in die Köpfe kann ich nicht, aber das ist das, was ich mitbekommen habe, und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen leichter noch erreichbar für die Medien. Ja, wobei im Vergleich zu Sölden, in Sölden waren sie auch quasi alle da und alle dabei und alle sehr offen und bereit, viel herzugeben, viel Stoff quasi zu liefern. Das ist jetzt, würde ich sagen, eher auch nochmal so gewesen, ja.
Stimmung, Atmosphäre. Einerseits Athleten hast du, glaube ich, ganz gut transportiert. Aber was ich so gesehen habe, also die Leute hatten echt Bock drauf, oder? Also es sah nach einer WM-würdigen Umgebung aus, die wir da, wenn wir jetzt mal, okay, mit Schneebedingungen und sowas, die WM ist allerdings dann im Februar, da hoffen wir natürlich, sagen auch die Athleten, kommen wir gleich noch drauf, dass sie natürlich hoffen, dass das andere Verhältnisse sind. Aber abseits dessen sah das echt so aus, als würden wir eine stimmungsvolle WM 2025 erleben können.
Da bin ich mir sicher, es ist wirklich ein absoluter Testlauf für diese WM in einem Jahr. Ja? Also dieses Weltcupfinale ist eine Mini-WM. So, sie simulieren ein bisschen die Abläufe mit so ziemlich, ich würde sagen, 50% der Leute nur. Ja? Also 50% der Ausmaße. Die Tribüne zum Beispiel im Ziel, die hat jetzt 7.500 Leute gefasst. Da sollen dann 15.000 Leute Platz haben. Ja? Auch die Größe des Starterfelds ist ja auch nur reduziert jetzt beim Weltcup-Finale. Du wirst während der WM, während dieser 2,5 Wochen noch deutlich mehr Leute gleichzeitig dort haben. Es ist jetzt schon so, dass jetzt, habe ich auch das Gefühl, das ist Ihnen ganz recht, dass jetzt einmal der Technikertross teilweise abreißt und dann der Speed-Bereich nochmal dazukommt. Ja, die Athletinnen und Athleten, die waren jetzt nicht schon da am Wochenende da, ja, wären auch nicht so gute quasi, ja, Verhältnisse gewesen oder Platz gewesen. Ja, das tut man sich, glaube ich, nicht an, dann im stressigen Klemmtal zu sein, sondern reißt da jetzt erst an, was die Speed-Leute betrifft. Und ja, insofern, ja, es ist wirklich nicht viel Platz in diesem Tal. Ja, das muss auch wirklich gut durchdacht sein, gut getestet werden. Und eben diese ganzen Wege, wer welchen Weg geht, die Presseleute sind quasi schon in dem Tal weiter dahinter drin, ja, vorne quasi, wo die Zuschauer sind, die kommen alle von diesem Taleingang rein und der Pressebereich zum Beispiel ist in einer Tennishalle, die noch weiter hinten liegt in dem Tal, wo eigentlich keiner mehr dann weiter hingeht. Also so diese Abläufe, wirklich diese Wege, die jeder dann geht, haben sie jetzt, glaube ich, mal gut testen können. Das hat für mich, ja, das kennt man vom ÖSV, das ist natürlich alles super organisiert und wenn irgendwo der Schuh drückt, reagieren die auch schnell. Ja, aber diese Stimmung, es hat jeder, der dort hingefahren ist, hat irgendwie Bock gehabt, ja, auf eine gute Zeit. Das Wetter war Wahnsinn, wobei am Samstag hat es einmal kurz einen Platzregen gegeben zwischen den zweiten Durchgängen. Bisschen schade, da haben wir einen Riesenslalom noch bei Sonnenschein gesehen und dann war wirklich ein kurzer Wolkenbruch. Aber Sonntag war ja strahlender Sonnenschein. Ich habe mir einen leichten Sonnenbrand mitgeholt aus Saalbach und ja, die Stimmung war insofern blendend, ja, muss man sagen.
Schön, freut mich zu hören. Dann können wir so langsam Richtung Sportliches oder abseits Beobachtungen. Ist irgendwas Auffälliges im Zielbereich gestanden, was
Aha, ja.
Aufblasbares oder
Ja.
muss da noch nachjustiert werden in Richtung WM?
Ja, sehr viel Aufblasbares. Wir haben auch wieder Zuschriften bekommen. Es haben sich die Leute wieder gemeldet. gefällt mir sehr gut. Aber alle ziemlich einheitlich, ja. Im Viereck gehalten, ja. Aber passt schon. Es gab einen Heißluftballon. Kann man auch sagen, ist aufblasbar eigentlich, ja. Und auch auf der Strecke, ja, da gab es eine große Müsli-Riegelpackung von Spar, die ist mir rausgestochen. Finde ich sehr gut und nur weiter so, ja. Für die WM wird es da sicher auch noch einen Schritt weitergeben, ne? Ja, wir können gerne zum Sportlichen kommen, ja. Und das habe ich gar nicht so detailliert mitbekommen, aber ich habe Tränen gesehen bei Marco Odermatt bei der Kugelverleihung. Ich habe gesehen Tränen beim Manuel Feller, beim Timon Haugan nach dem Sieg, bei Lara Gutberami. Weiß nicht, ob da Tränen dabei waren, aber so eine arge Erleichterung. Ich würde gern mit ihr auch beginnen. Ich habe sie schon angesprochen, mit einer wirklich kontrollierten Fahrt am Sonntag zu Platz 10, dann die Kugeln geholt, im Gesamtweltcup mal fixiert und im Riesenslalom-Weltcup auch. Also Federica Brignone war ja 95 Punkte hinten in dieser Riesenslalom-Wertung Und sie wäre zur Stelle gewesen. Also das kann man so sagen. Sie holt den Sieg, den Tagessieg am Sonntag mit klarem Vorsprung auf Alice Robinson. Es waren 1,36 Sekunden. Die hat wirklich nochmal alles gezeigt, was sie drauf hat. Dritte ist Thea Louise Sternesund geworden. Aber ja, gut, Berami hat das wirklich, das hat man ja auch angesehen, glaube ich, war mit freiem Auge auch gut zu erkennen. 3 Sekunden Rückstand am Ende auf Brignone, aber Platz 10 hat genau das geliefert, was es braucht, um diese 2 Kugeln zu holen. Und ja, es war schon eine Erleichterung, vor allem diese Reaktion, die sie dann gezeigt hat, wie sie ins Ziel kommen ist, das kenne ich gar nicht so von ihr, wirklich auch energischer Jubel dann mal kurz nach dem Durchatmen, hat mir schon sehr gefallen. Wie hast du aus der Ferne mitbekommen, diese Szene oder diesen Sonntag?
Na, es schaut ja keiner auf die Gesamt- und Zwischenstände, deswegen hat es mich dann überrascht.
Ja, also, so meinst du. Ja,
genau. Ja, gab's auch wieder ganz fantastische Beispiele im Biathlon an diesem Wochenende. Also da müssen wir irgendwann so ein Bildband draus machen. Ja, also ja. Lisa Vitozzi hat sich innerhalb von 30 Sekunden diesbezüglich selbst widersprochen. Ja, fand ich wieder herrlich. Fand ich wieder grandios. Und ja, gut. Okay, dass man so inmitten der Saison nicht genau drauf schaut, sehe ich ein, aber das zeigt ganz klar, dass man natürlich vor, es ist völlig berechtigt, es wäre unprofessionell, wenn sie es nicht tun würde und da jetzt volles Risiko gegangen wäre, dann rausfliegt und die Kugel nicht holt. Und ja, ganz klar, also das war nicht die Lara Gut-Berami, ich hoffe, sofern sie weitermacht, die wir nächstes Jahr im Riesenslalom auf diesem Hang sehen werden. So, das war ganz klar kalkuliert und völlig legitim, völlig in Ordnung. Ich meine, dass sie den Gesamtweltcup gewinnt, das stand sowieso fest, weil Schifrin angekündigt hat, Slalom, that's it. Den hat sie ja abgehakt. Also das war sowieso geregelt. Aber die kleine Kugel wollte sie unbedingt. Die hat sie noch nicht gehabt im Riesenslalom und jetzt hat sie sie. Und sie kann natürlich aus ihrer Sicht ist die perfekte Saison noch möglich, weil sie startet in 3 Disziplinen. Den Gesamtweltcup hat sie, die eine Kugel hat sie, sie kann noch 2 weitere holen. Also, und das hier leichtfertig aufs Spiel zu setzen, wäre unprofessionell und ein Sparen geworden und gewesen. Und ja, das macht natürlich auch dieses letzte Rennen aus, das dann schon auch in gewisser Weise Taktiererei beginnt und losgeht. Und ja, deswegen will ich jetzt hier nicht abwiegen, oh, nur 10. Platz, ist es verdient, weil Brignone eben so super gut gefahren ist. Wenn wir die ganze Saison als Referenz nehmen, ist diese kleine Kugel verdient und dieser 10. Platz ist dann entsprechend natürlich schon auch der Konstellation geschuldet. Mhm. Und Brignone hat hier natürlich auch eine leichtere Ausgangslage, weil sie hat ja gar nichts mehr zu verlieren. Also Brignone war diejenige, die voll attackieren konnte. Und wenn Brignone voll attackieren kann, ihr die Dinge voll aufgehen, mit den Bedingungen kommt sie offenbar auch sehr gut zurecht, dann ist Brignone auch eine, die die Konkurrenz dann so zerlegen kann. Ja, aber klar hätte ich natürlich aus sportlicher Perspektive gern dieses Battle dann auch noch im letzten Rennen gesehen. Dazu ist es nicht gekommen, aus bekannten Gründen. Und deswegen alles richtig gemacht, Lara Gut-Berami. Und herzlichen Glückwunsch schon jetzt. Mal schauen, wozu wir ihr nächste Woche dann noch gratulieren können. Und da wird es dann eine andere Konstellation sein, weil da der Vorsprung ein anderer ist. Da kann sie natürlich jetzt nicht so taktisch fahren, wie sie es hier getan hat, sondern da muss noch was anderes kommen. Wir müssen abwarten, wie gestalten sich Startlisten? Da ist es dann nur ein Durchgang. Was, wenn die 2 anderen vorher patzen? Da würde mich mal eine Kommunikation interessieren dann. Ja, schon mal vorausblickend. Wie weit man da noch taktieren kann, kann man ja in Abfahrt und Super-G eh, finde ich, weniger, als es in 2 Durchgängen im Technischen möglich ist. Sehr lange Rede, sehr kurzer Sinn. Gut gemacht, Glückwunsch. Verdient Lara Gut-Berami und auch Federica Brignone, die jetzt den 2. Platz im Gesamtweltcup sich holt. Auch den wollte sie, auch den hat sie anhand aller Umstände mit Michaela Schifrin, die wir kennen, sich dann auch verdient.
Mich hat das ein bisschen überrascht, dass Schifrin auch in Saalbach nicht den Riesenslalom fährt, also diesen zweiten Platz, dass der Schifrin relativ wurscht ist. Ich hätte gedacht, dass es da vielleicht wirklich noch Ambitionen gibt, aber es ist ihr egal. Sie hat sich auf den Slalom konzentriert. Sie hat den Slalom, natürlich hat sie den Slalom gewonnen am Samstag. Aber genau, wie du sagst, also Brignone hat auf dem Slalom-Start dann wiederum verzichtet. Schifrin hat angekündigt, ich werde nur den Slalom fahren am Samstag. Brignone hat dann wiederum gesagt, okay, wenn das so ist, fahre ich den Slalom am Samstag nicht. Wäre sie ja durchaus in der Lage gewesen als 500-Punkte-Fahrerin, die hat sogar 1500 Punkte fast, wäre dann natürlich startberechtigt gewesen, aber hat sie ja dann gar nicht gebraucht, diesen zweiten Platz eben jetzt so geholt. Ja. Und ganz, ganz fix war es noch nicht natürlich, dass Gutberami diesen Gesamtweltcup holt, weil wenn Brignone alle drei Rennen noch gewinnt, also Riesenslalom und Abfahrt Super-G, dann wäre sie noch einholbar gewesen, aber das hat sich eben jetzt auch ganz offiziell sozusagen mit Sonntag erledigt. So wirklich spannend war ja dieses Rennen im Gesamtweltcup ohnehin nicht, aber genau, es war eben noch nicht hochoffiziell und jetzt seit gestern kann man ihr quasi auch gratulieren. Ja.
Siehst du, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Wäre natürlich auch extrem Rechenbeispiele gewesen. Also mit Schifrins Absage. Ja. Ich glaube, da hat Brignone nicht gesagt, ihre Trainer geweckt und gesagt, hey, jetzt aber.
Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, dann am Samstag, dieser Slalom, ja, wie gesagt, da gab es einen Wolkenbruch dann vor dem zweiten Durchgang, also ganz, ganz schwierig eigentlich, ganz knifflig. Dann ist aber die Sonne auch wieder rausgekommen. Leona Popovic hat sie da dann auch verletzt, leider. Haben wir auch da ein bisschen Bauchweh gehabt, bei dem ja natürlich dann dieser weiche Schnee. Weiß jetzt auch aktuell gar nicht, was sie genau hat. Hoffentlich war es nicht so schlimm, aber. Was mir noch aufgefallen ist, Tobias, die Lena Dürr, die ist auf Platz 15 gefahren und das war unfassbar wichtig, aber es war schon sehr wichtig, weil gerade dieser 15. Platz bringt ihr noch Weltcup-Punkte und genau mit diesen Punkten ist sie noch an Petra Vlhová vorbeigefahren und ist jetzt auf Platz 2 in der Slalom-Wertung geworden. Was hast du von ihr gehört? Hast du eine Reaktion von ihr mitbekommen?
Ja, sehr erleichtert. Dass es gereicht hat. Sie ist sehr, sehr stolz auf diesen zweiten Platz. Aber hat natürlich eingeräumt, dass sie mit diesem Lauf wahnsinnig unzufrieden war, also mit diesen zwei Läufen, mit diesem letzten Slalom. Sie sagt, sie hat unheimlich Probleme gehabt, die Spur zu finden, ist von Beginn an nicht reingekommen in dieses Rennen. Der Schwerpunkt, das hatte Martina Lechner bei Eurosport gesagt, war für die Verhältnisse und für den Hang zu weit hinten, hat irgendwie nicht so gepasst. Ihr Stil, den sie gefahren ist, hat an dem Tag nicht funktioniert und deswegen, ja, thanks to Paula Molzan, weil es sah lange Zeit so aus, dass Lena 16. wird und es dann tatsächlich wegen diesem Rennen nicht reicht, was ja die schlechteste Saisonleistung dann gewesen ist, Ausfälle abgezogen. Dann ist Paula Molzan ausgeschieden. Dann hat es tatsächlich auf den letzten Drücker noch hingehauen. Und das sagt sie, damit ist sie unzufrieden. Sie weiß aber, woran es liegt. Und auch perspektivisch in Richtung WM sagt sie, was ich vorhin gesagt hatte, ist ein Monat früher. Andere Schneebedingungen, dann wird es auch so sein, dass sie vermutet, dass noch ein bisschen was eingebaut wird in die Strecke. Also sie sagt, eigentlich so war nicht so viel drinnen, was Wellen und wirklich komplexe Punkte angeht. Und sie hat schon die Vermutung, dass das in Richtung WM noch anders sein könnte.
Okay, ja.
Deswegen nicht überbewerten, das ist ihr Fazit. Und sagt insgesamt, coole Saison, sie ist total zufrieden, sie ist sehr stolz auf das, was sie erreicht hat, auch wenn sie selbst sagt, ja, ein paar Ausreißer nach hinten, mit denen sie nicht so zufrieden waren, die waren dabei, aber die gehören zu so einer langen Saison dazu und genau, ist ja dann auch noch den Riesenslalom gefahren und war auch ganz interessant, jetzt ist nächste Woche die deutsche Meisterschaft in Starnberg, da wird sie fahren. Dann geht's Richtung Materialtests. Auch das steht dann noch an. Und erst dann geht's in Richtung Urlaub. Also für die Athleten ist die Saison im Endeffekt auch noch nicht vorbei. Aber ja, sie zieht insgesamt ein positives Fazit und Glück gehabt. Ja,
ja.
Hätte auch anders ausgehen können, mit so einer Enttäuschung dann rauszugehen. Ja, hätte an der insgesamt trotzdem guten Saison nichts geändert. Aber ist schon auch verdient und mei, sie weiß es, wir alle wissen es, wenn Petra Vlhová gesund geblieben wäre. Sie war die drittbeste Slalomfahrerin dieser Saison. Wenn mit einer gesunden Vlhová wäre sie auch Dritte geworden. So,
da müssen wir uns. Ja. Ja, es gab 6 Ausfälle dann noch in dem zweiten Lauf, war wirklich nicht so leicht zu fahren und 17 sind dann letztlich in die Wertung gekommen. Und Anna-Sven Larsson hat es geschafft, im ersten Durchgang die schnellste Zeit und im zweiten Durchgang die langsamste Zeit hinzulegen. Er ist da noch zurückgefallen auf Platz 3, hat es dann damit gereicht. Aber ja, ganz cool eigentlich, du siehst schon den ganzen Hang, von diesem Slalomhang vom Ziel aus, das ist ganz cool. Es geht da eine Gondel drüber quasi, also die Gondel ist links vom Ziel und zieht es halt dann auch über die Strecke drüber. Und hin und wieder war es so, wenn du raufschaust auf den Berg, dass genau eine Gondel gerade runterfährt und genau im selben Tempo wie eine Läuferin oder ein Läufer. Und du siehst dann eigentlich genau gar nichts, weil der immer von dieser Gondel verdeckt wird. Das war zumindest aus meiner Position höchst unglücklich da. Aber ich find's cool, dass man da die ganze Strecke eigentlich sieht. Und man hat schon gesehen dann auch im zweiten Lauf, wie die Leute auch neben dem Hang stehen und quasi durch den Zaun zuschauen. Ist schon cool da. Und das probieren sie ja auch sehr, das dort zu forcieren, dass man auch mit den Skiern quasi anreist. Und es wird dann da auch einen abgesicherten Skistall geben, quasi einen großen, wo man das abstellen kann. Und dann kann man im Zielbereich quasi da zuschauen auch, da schauen sie drauf, ist ein riesiges Skigebiet, da Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn, da kommst du eigentlich ja auch von der anderen Seite, sogar aus Tirol kannst du mit den Skiern anreisen. Genau. Ja, und was ich noch sagen wollte, genau, ich habe noch einen Einspieler mitgebracht, ich habe mit der Michelle Giesin reden können, ihrerseits die viertbeste Slalomläuferin in dieser Saison und die sagt sie auch selber, und ich glaube, es passt auch, die wieder die meisten Rennen absolviert hat von allen in dieser Saison. Und darum geht's auch ein bisschen. Ich habe mit ihr sprechen können, auch über, wenn es nach ihr geht, was so ihre Vorstellungen wären, wie man diesen Sport verändern, weiterentwickeln kann, auch in Sachen Sicherheit und diese ganzen Abläufe bei Rennen. Sie ist ja eben eine Allrounderin und dadurch auch ganz gut ausgelastet, aber es sind ein paar Minuten mit ihr, die ich dann, finde ich, ganz interessant gefunden habe. Immer interessant, wenn man mit der Michelle Giesin spricht. Hören wir uns das mal kurz an.
Wenn du jetzt gefragt wirst, wenn die FIS kommt und sagt, Michelle, sag uns einen Punkt, den wir vielleicht im Sommer ändern sollen. Du bist ja eine erfahrene, eine Allrounderin. Was würdest du ihnen sagen?
Ich glaube, es gibt so viele Ansätze. Es gibt sehr viele gute Ideen. Aus meiner Sicht wäre das Beste, wenn man mal wirklich Tabula Rasa macht, die besten Athleten und Athletinnen an den Tisch holt, Betreuer, die FIS, die Sponsoren, die Veranstalter, die nationalen Verbände, dann eben Betreuer, nationale Verbände und auch die Broadcaster, weil wir müssen unseren Sport ja schlussendlich verkaufen und dann mal durchbespricht, was ist wirklich das Wertvollste und wir müssen uns aus meiner Sicht auf unsere Stärken konzentrieren. Es gibt sehr viele davon. Also wir haben einen unglaublich schönen Sport. Wir sind die schnellsten Menschen auf dem Planet, die nicht motorisiert sind. Das ist total absurd, wenn man das mal durchdenkt. Und natürlich sind wir konzentriert auf den Alpenraum und doch ist es einfach ein Wahnsinnssport, den wir so promoten müssen. Und ich glaube, es gibt viele gute Ansätze. Und wenn ich was ändern könnte, dann würde ich nicht mehr so viele Rennen, die alle gleich viel wert sind, machen, sondern abstufen, ein paar noch größer machen, die anderen so beibehalten, den Europacup als so Mittel drin und dass das alles in die gleiche Wertung Leistung fließt, weil dann kannst du auch gewisse Rennen auslassen, du hast nicht mehr den Druck, krank oder verletzt oder angeschlagen zu fahren, sondern ja, es gibt 4 Grand Slams pro Disziplin, also einfach so daher gesagt. Ich glaube, diese Abstufung wäre genial, und wenn man das verteilt und mal durchdenkt, ich glaube 4 pro Disziplin, dann kriegst du trotzdem alle Veranstalter glücklich und alle Nationen, dass sie ja, ein Rennen haben, das nicht, dass die anderen weniger sind als jetzt der Weltcup, aber diese 4 pro Disziplin sind einfach ein bisschen wichtiger. Das wäre mein Ansatz.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich meine, dieser Airbag ist ab nächstes Jahr verpflichtend. Stört dich das? Findest du das gut?
Ich glaube, der Airbag ist ein sehr wichtiger Ansatz, ist ein guter Ansatz, aber allgemein müssen wir... Ja, ich wäre dafür, wenn das Schutzkonzept ein bisschen ganzheitlicher angeschaut wird. Natürlich jetzt wird durch die Verletzung von Alexander Kilde wird sehr, sehr viel über schrittfeste Unterwäsche geredet. Das ist super, aber ich glaube trotzdem, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was wir dann meistens, wo sind am meisten Verletzungen. Und ich glaube, die Schwäche des Airbags ist, dass es für den Kopf nicht unbedingt weniger gefährlich ist, wenn du den Airbag trägst, sondern ja, je nach Sturz kann es sogar ein wenig gefährlicher sein. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben so einen komplexen Sport. Darum, ich glaube, es ist ein sehr guter Ansatz, aber... Es braucht noch viel Entwicklung. Aber natürlich, es ist erst am Anfang.
Und du denkst auch an den Kopf, weil die Familie, weil es da auch Verletzungen gegeben hat mit dem Kopf, dass man den auch...
Natürlich, ja, natürlich, aber andererseits, also in der Familie hatten wir schon ziemlich alle Verletzungen. Und, Schnittwunden zum guten Glück. Ich tatsche mal, ich berühre mal Holz an. Nicht allzu stark, Luke ein, zweimal, weil er so viele Winkel fährt. Aber Kopf ist einfach doch die Schaltzentrale. Und ich glaube, es ist auch die zweitmeist verletzte Körperstelle nach dem Knieunterschenkel. Deshalb denke ich vor allem auch an den Kopf. Und Knieunterschenkel versucht man, ist wahnsinnig schwierig. Aber Kopf ist doch noch fast ein bisschen wichtiger.
Und bist du mit dieser Unterwäsche schon gefahren? Weil ein paar sagen, sie ist so unbequem. Aber ja.
Ja, ich habe jetzt verschiedene Modelle schon gesehen. Und bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin überzeugt, dass nächstes Jahr noch viel, viel mehr Produkte geben wird und wir gute Lösungen finden.
Und weil du so viele Rennen fährst, wie ausgelaugt bist du jetzt wirklich an so einem Weltcup-Finale? Weil es gibt ja auch immer die Idee dann im Oktober, hey, wir sollten ja hinten raus noch länger fahren. Kommt immer im Oktober und dann im März denkt irgendwie keiner so wirklich an die Idee.
Ich denke, man müsste alles ein bisschen nach hinten schieben, oder? Und vielleicht mal ein Pausenwochenende.
Ja.
Wie das Jahr bei uns Frauen Garmisch, da waren alle dankbar, dass man eine Pause hatte nach dem Horrorwochenende in Cortina. Ja, mir geht's gut. Ehrlich gesagt, natürlich mental bin ich auch langsam durch. Man stellt sich auch darauf ein, aber man würde sich anders darauf einstellen, wenn die Saison länger dauert. Ich glaube, ich habe dieses Jahr wieder am meisten Rennen von allen. Ja, physisch geht's mir gut. Ich glaube, ich habe auch noch einen sehr effizienten Fahrstil. Das hilft.
Ja, das war Michelle Giesin aus dem Zielraum in Saalbach. Willst du noch irgendwas zu der Frauenseite sagen? Ich habe noch gar nichts über die Österreicherinnen gesagt. Da gibt es bestes Resultat, Kathi Huber im Slalom, ja, am Samstag. Ist sie auf Platz 5 gefahren, bestes Karriereresultat da. Im Riesenslalom dann sogar fast ein Podestplatz für die Österreicherinnen. Steffi Brunner 4. gewonnen, Scheib 5. Das meine ich wieder damit. Ich glaube halt, die ÖSV-Technikerinnen brauchen quasi so ein Regenrennen in der Formel 1, ja, so ein bisschen speziellere Verhältnisse oder ein bisschen speziellere Bedingungen auch, Umfeld, damit sie nach vorne kommen können. Die sind sicher, kennen den Hang wahrscheinlich ein bisschen besser als die Konkurrenz. Das soll nichts schmälern. Brunner ist eine Podestläuferin schon im Riesenslalom, hat sich da gut vorgearbeitet in diesem Rennen. Julia Scheib sowieso, die hat sie da festgesetzt, hat auch vor dem Rennen gesagt, ja, wenn sie jetzt außerhalb der Top 7 landet, ist sie nicht mehr zufrieden. Also da haben sich die Erwartungen und auch die Erwartungen durchaus in der Saison hinauf verschoben und die muss schauen, dass sie aufs Podest fährt in der nächsten Saison, ist eine Riesenslalom-Spezialistin und sie hat ihren Vertrag mit Rossignol für 3 Jahre verlängert vorzeitig, also das stand schon vor diesem Weltcup-Finale fest. Das sind noch ganz, ganz gute Resultate für die Technikerinnen, wo es auch schon mal in dem Winter ganz, ganz schlecht ausgeschaut hat, also durchaus Ja, in den zweiten Durchgängen können sie sich auch immer verbessern. Das haben sie jetzt auch wieder hier gezeigt.
Ja, ja, da darf man sich aber nicht blenden lassen, werden sie hoffentlich auch nicht tun, weil dieser Riesenslalom ja ohne Schifrin stattfindet, ohne Petra Vlhová stattfindet, Marta Bassino draußen ist. Eigentlich findet er auch ohne Lara Gut-Behrami statt, gefühlt. Ja. Anhand der Umstände, also es wird dem Team gut tun, zeigt auch, dass Potenzial natürlich da ist. Werden sie nicht tun, naiv zu sein und sagen, ah, schau, es geht doch, wir können so weitermachen, wie wir es tun. Nee, das denke ich, wird man genau analysieren und das ist ein Punkt, an den man definitiv ran muss. Und jo, genau. Mhm. Ja. Das wäre noch mein Take gewesen. Lena Dürr ist auch gefahren, 21. geworden, keine Punkte geholt, aber ja, ganz locker, Riesenslalom. Ist für sie so Training unter Wettkampfbedingungen. Ich kann mir nicht vorstellen, weil sie jetzt ja in Ore und auch hier jetzt gefahren ist, dass das jetzt wieder zum Standardprogramm wird. Ich frage sie ja jedes Jahr und es ist jedes Jahr im Endeffekt die identische Antwort. Deswegen wird das, glaube ich, auch so weitergehen, dass sie einfach, um im Rhythmus auch zu bleiben, diese Dinge dann punktuell mitnimmt, aber
freuen wir uns dann, wenn sie nächsten Winter auf einmal in allen vier Disziplinen startet und uns völlig überrascht damit. Das wäre mal was. Nein.
Dann hänge ich das Mikrofon an den Nagel. Dann verstehe ich nichts mehr und dann ist alles, was ich die letzten Jahre an Wissen aufgebaut habe und an persönlichen Gesprächen und Kontakten, dann kann ich das Mikrofon einpacken und suche mir einen anderen Job.
Bevor wir zu den Männern kommen, noch ein Hinweis unseres Partners Longines, das Schweizer Unternehmen, macht nicht nur wunderschöne Uhren und namhafte Uhren vor allem, sondern engagiert sich auch für den Skiweltcup, ist der offizielle Zeitnehmer des Skiweltcups und von Skiweltmeisterschaften, sponsert auch einzelne Athleten und Athletinnen, das sind in der Regel auch sehr erfolgreiche, Michaela Schifrin unter anderem, Marco Odermatt, die beiden Meyers sind da dabei. Und ja, alle Infos zu Longines und auch der Arbeit im Skiweltcup findet ihr unter longines.com. Ja, kommen wir zu den Männern. Da ist wahrscheinlich wirklich auch das große Thema zuerst einmal der Ausfall von Marco Odermatt, den es da im zweiten Durchgang rausschmeißt und der das relativ schnell auch mit einem Lächeln irgendwie kommentiert, hat schon auf der Piste angefangen zum Lachen. Bei Interviews dann hat er schon gesagt, naja, ja, ganz so lustig finde ich es nicht, so ist es nicht, ja, hätte er schon gern gehabt, diesen zehnten Erfolg im zehnten Riesenslalom der Saison, aber ja, gab es dann auch Reaktionen, ja, schau, er ist doch nur menschlich, ja, ganz ungewohnt. Er war ja auch schon zuletzt in Nordamerika knapp dran, gell, vorbei am Ausfall, auch in Schladming kann ich mich erinnern, ein ganz grober Schnitzer, dann noch, ja, zum Sieg gefahren, den hat er nichts erschüttern können. Jetzt war es doch etwas, nämlich, ja, eigentlich Kerben im Hang, im weichen Schnee von Saalbach haben ihn erschüttern können, Balance verloren und dann das Tor nicht mehr mitbekommen. Hast du irgendwas gehört, auch von TV-Interviews von ihm? Ich habe Odermatt jetzt nicht nach dem Rennen sprechen können. Er war dann bei der Pressekonferenz, da ging es eher um allgemeinere Themen, aber hast du irgendwas mitgenommen von ihm?
Nee, gezielt ist mir jetzt auch nichts unter die Ohren gekommen. Aber wie du sagst, also er fährt natürlich auch immer am Limit. Und wir haben ja immer gesagt, mit seine größte Stärke ist, dass er die Fehler, die er macht, so in positive Energie umwandelt, dass er daraus sogar eher noch Zeit gut macht. Also diese unheimliche Körperkontrolle und dieser Fokus, dass wenn was schief läuft, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Und es geht einmal gut, es geht zweimal, fünfmal, achtmal, neunmal und beim zehnten Mal ist es jetzt nicht gut, wenn wir nur in dieser Saison bleiben. Und ja, ich glaube, er hat sich schon ein bisschen geärgert, weil diese Chance auf die perfekte Saison, die hast halt nicht oft. Mhm. Also es hat nur Ingemar Stenmark bisher geschafft, in all den Jahrzehnten Ski-Weltcup im Riesenslalom. Und wenn du so knapp davor bist, dann willst du es schon auch willst du schon runterbringen. Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, beim sechsten Weltcup passiert, heißt es am Ende auch, ah, er hat 9 von 10 gewonnen, knapp an der perfekten Saison dran gewesen. Aber wenn das dann im letzten Ding, wenn es dann nicht klappt, ist, glaube ich, schon ein bisschen bitter. Aber ja, ich glaube, der Odermatt wird jetzt nicht den Sommer heulend irgendwo sitzen und sagen, ach, es ist alles scheiße. Was mache ich hier überhaupt? Ja, ist eine kleine Randnotiz, aber ja, meine Güte, das wird er dahingehend verschmerzen können, dass Loïc Meillard das Rennen gewinnt. Mhm. Der war wirklich fällig auch, ihn mal, ich glaube, er hätte ihn gerne auch auf der Ergebnisliste geschlagen.
Ja.
Das hat sich nämlich sehr angedeutet, war, wie du sagst, in Nordamerika auch schon sehr nah dran. Und ja, deswegen abhaken. Also brauchen wir uns, glaube ich, nicht länger aufhalten damit. Aber ja, naja, gut, wenn der das rüber transportieren könnte in die nächste Saison, dann müssen wir mal schauen. Weil der ist jetzt wirklich auch konstant und zwar auf höchstem Niveau in den letzten Wochen unterwegs. Und ja, dieses Potenzial, da auch ein Anwärter auf die Gesamtwertung zu sein, das wurde ihm ja schon öfter nachgesagt.
Genau.
Hat dann auch mit Materialschwierigkeiten, Saisonanfang, erinnern wir uns zurück, ist das irgendwie alles so ganz schlecht angegangen. Ja, aber
genau,
er hat sich da rausgearbeitet und Step-by-Step sich immer weiter nach vorne entwickelt. Und es würde allen gut tun, wenn Meillard im Endeffekt auf diesem Niveau bleiben würde, muss er natürlich primär dann auch im Slalom tun, wo Odermatt keine Punkte holt. Und dann könnte es interessant werden.
Ich fände es irgendwie cool, wenn der dann quasi mit den anderen drei Disziplinen daherkommt, dann haben wir Odermatt in den drei Disziplinen, Riesenslalom, Super-G, Abfahrt. Und der Meillard kommt eben über Slalom, Riesen und Super-G daher. Slalom macht natürlich auch mehr Mist, weil du mehr Rennen hast, ja. Also da müsste er ja theoretisch gar nicht. Wir werden wahrscheinlich mehr Slaloms sehen als Abfahrten. Aber ja, hätte er auch mehr Möglichkeiten, natürlich Punkte zu holen, ja. Und er hat natürlich diesen zweiten Platz jetzt im Gesamtweltcup geholt, ja. Manuel Feller im Slalom Zweiter geworden. Meillard hat den Riesenslalom gewonnen. Und hat auch dafür gesorgt, dass der Marco Odermatt nicht über 1000 Punkte Vorsprung hat auf dem Zweitplatzierten. Das sind jetzt bisschen mehr als 900. Aber ja, das wäre schon cool.
Wir haben ja noch zwei Rennen.
Ja, und das
Mit Kollegen Odermatt. Also es sind jetzt, weil, ja, wie du sagst, er kann diese Tausender schon noch hinlegen.
Das muss ich jetzt halt an dieser Stelle leider sagen. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wie da noch Rennen passieren in Saalbach.
Echt? Ja,
es hat dort bis zu 20 Grad in dieser Woche. Es regnet. In der Nacht hat es keine Minusgrade. Also oben ist es sicher okay, aber da bis ganz runter, wenn es schon im Slalom so weich wird und so, wie willst du dann damit wirklich Full Speed ein sicheres Rennen garantieren. Ich wünsche es ihnen wirklich, dass das aufgeht, auch mit diesem Programm, das sie sich da vorgenommen haben, jetzt in dieser Woche. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da noch was sehen. Deswegen, sorry, gut, dass du mich einbremst. Deswegen nehme ich das jetzt alles auch schon so eingemeißelt, in Stein gemeißelt hin. Aber ja, ich bin sehr pessimistisch, hoffe aber trotzdem, dass natürlich da noch Rennen zu sehen sind. Auch die Entscheidung, ja, in den Speedrennen um die Kugeln ist doch noch ein bisschen offen bei den Frauen. Bei den Männern hätten wir Odermatt, Sarah Sön vielleicht nochmal, das wäre eh cool. Ja, schauen wir. Können wir eh nicht ändern. Ja, genau.
Naja, aber, du warst vor Ort, du hast
die Bilder
gesehen, du hast die Prognosen gelesen und daraus kann man ja immer schon relativ viel ableiten.
Ich weiß auch nicht, wie es in der Vergangenheit war. Da wird es ja auch schon mal paar Plus-Temperaturen, Plusgrade gehabt haben bei Weltcup-Finals. Aber ja, wenn sie es, ja, vielleicht können sie zaubern, die Saalbacher. Schauen wir uns gerne an, ja. Ich würde nochmal gern zum Odermatt zurückkommen, weil ich habe noch einen Einspieler dabei mit einem weiteren Familienmitglied der Familie Giesin. Ich habe mit Marc Giesin gesprochen, weil der Rennsportleiter von Stöckli ist, vom Ausrüster von Marco Odermatt. Und Stöckli ist ja wahrlich kein Big Player, ja, keine riesige Skimarke, wie es zum Beispiel Atomic oder Head sind. Ist eine kleine, aber feine Marke, Ausrüster. Und darüber habe ich auch gesprochen mit ihm und ein bisschen mit einem Fokus auf den österreichischen Servicemann, den der Marco Odermatt hat, für eine Geschichte im Standard, die am Montag erschienen ist. Aber die erste Frage an Marc Giesin war eben, wie Ihnen das gelingt bei Stöckli, den Odermatt mit Top-Material zu versorgen. Hören wir mal rein.
Wir geben unser Bestes und das ist, wie du sagst, klein, aber fein. Also es ist eigentlich ein kleines Unternehmen, aber es wird natürlich jetzt auch größer, ist am Wachsen. Mhm. Aber eine absolute Ausnahmeerscheinung mit dem Odermatt, zum Glück in unseren Reihen. Früh geholt von Seiten Stöckli und kontinuierlich aufgebaut, die richtigen Leute im Umfeld. Nicht nur bei Stöckli, auch sonst natürlich. Und deswegen haben wir jetzt das große Glück, ihn nach wie vor betreuen zu können und versuchen uns unser Bestes, zumindest in drei Disziplinen wirklich bestmöglich zu helfen.
Mit 12 ist er gekommen, gell? Oder?
Genau.
Also wirklich schon sehr gut. Ja. Was ist so die Position von Stöckli in diesem Skiweltcup? Es gibt Big Player wie Atomic Head, es gibt auch eine Boutique, sage ich jetzt einmal, mit Van Dier seit ein paar Jahren. Wo findet sich der Stöckli ein?
An der Spitze.
Das ist eine sehr gute Antwort.
Einsam an der Spitze. Nein, also ich denke, eben nach wie vor. Eben, man muss sich bewusst sein, es ist wirklich Ausnahmeerscheinung, aber er dominiert wirklich in einer Disziplin sicher und bei den anderen zwei ist er auch konstant vorne und das hilft natürlich uns extrem, oder? Aber wo wir uns positionieren, Qualität ist sehr hoch, Schweizer Qualität, auf das setzen wir auch und das soll auch noch außen repräsentiert werden und da haben wir natürlich eben mit solchen Resultaten eigentlich genau das, was wir wollen, nämlich wenig Leute, aber die sind ganz vorne und das ist zeigen da Stöckli ein wenig aus dann.
Ja. Sehr gut. Ja, und er hat einen österreichischen Servicemann, den Chris Lödler. Wie haben sich die zwei gefunden eigentlich?
Ich bin eben auch noch nicht so lange bei Stöckli, wie das genau vonstatten ging, kann ich dir jetzt nicht im Detail sagen, aber das war relativ früh dann, wo man einfach gemerkt hat, der Bursche hat sehr viel Potenzial, wo sie zusammengesessen sind, auch mit der Familie, mit dem Modi Stöckli und dann wurde geschaut, wer würde gut passen, wer wäre frei auch und er wurde eigentlich schon früh an die Seite von Modi dann gestellt und seit dann eine Erfolgsgeschichte.
Ja. Du bist ja auch ehemaliger Läufer, was sind so die Anforderungen, die man hat als Läufer? Als Skiläufer an einen Servicemann, was muss der können, damit du dich als Läufer wohlfühlst?
Ja, ich glaube, Schluss am Ende muss er halt eine gewisse fachliche Kompetenz haben, was das Material anbelangt. Er muss im engen Kontakt sein mit der Entwicklung. Also das ist mal, was er mit der Firma macht oder was die ganze Produktion anbelangt. Und dann ist er aber auch eine riesen Vertrauens- und Bezugsperson für den Athleten oder die Athletin. Und eigentlich die letzte Person, die du am Start noch berührst oder kurz dich unterhaltest oder was auch immer, einen Blickkontakt.
Okay. Das ist wirklich der Servicemann. Okay.
Ja, sicher. Ja. Der putzt die Ski am Schluss ab und dann geht es dahin. Oder? Also das ist wirklich die Person, die am engsten betreut und halt auch am detailliertesten, sage ich mal. Oder? Es wird sehr viel Arbeit vorher geleistet von der Manufaktur, alle, die Ski produzieren, dann die Entwicklung. Genau, ist ein ganzes Team, auch ein Testteam. Aber er ist dann eigentlich wie so, dass die letzten paar Promille, Prozente, wo es dann noch darum geht, eben solche Leistungen rauszuholen. Und eine extrem wichtige Vertrauensperson. Ja.
Gibt es das auch, dass man sich menschlich gar nicht so gut versteht? Gibt es solche Gespanne auch, aber es funktioniert auf professioneller Ebene? Oder muss das schon eigentlich ein guter Freund von dir sein, dass es funktioniert?
Ich denke, in den meisten Fällen ist das schon der Fall. Ich glaube, es gibt auch andere, es hat sicher auch Beispiele gegeben. Es ist sehr individuell, auch wie die Athletinnen und Athleten ticken. Aber jetzt, also Odi und sein Servicemann Chris, wo ja auch noch unterstützt wird vom Ivo Zielmann, das ist eigentlich der zweite Service beim Odi. Er ist eigentlich der, wo die Ski wächst.
Okay.
Also er ist eigentlich genauso so wichtig auch. Ja, aber die, also Chris und Odi, die verstehen sich blind. Also das braucht halt teilweise nicht viel Worte oder auch zwischen den Läufen. Das geigt einfach und, oder das funktioniert einfach mit den Zweien und das ist schon auch, ja, auch ein großes Glück schlussendlich, dass sie, das ist ein Match, also die haben dich gefunden.
Ja. Und wenn der Chris jetzt einen Lauf anschaut vom Odi und der ist vielleicht nicht ganz perfekt, kommt ganz selten vor, erkennt er, also weil du gesagt hast, der muss gar nicht so viel sagen, erkennt er eh davor auch schon, ah, da hat jetzt beim Material das nicht passt und dann brauche ich vom Odi dann gar nicht mehr so den großen Input, weil er hat das sowieso selber auch schon erkannt.
Es ist immer ein Wechselspiel. Ja. Also ich muss von Seiten eben, Odi spielt vielleicht heraus, hey, jetzt hat mir ein wenig der Grip gefehlt oder das war vielleicht nicht ganz optimal. Und dann gibt es einen kurzen Austausch. Ja, und vielleicht hat dann direkt der Service mal einen Input. Sagen wir vielleicht, okay, jetzt nehmen wir ein Setup, wo dann so und so funktioniert hat. Also da ist, man stützt sich auf sehr viel Erfahrung und sehr viele, ja, Läufe, wo man mit verschiedenen Setups auch was probiert hat und dann kann man auch entsprechend schneller reagieren.
Okay, super. Und diese Aufgabenaufteilung mit dem zweiten, das ist mir jetzt ganz neu, wie funktioniert das?
Ja, er ist eigentlich unterstützend, also er ist eigentlich der zweite Servicemann von Odermatt, Ivo Zielmann heißt er. Und er ist eben auch sehr, sehr matchentscheidend, auch zum das ganze Gerüst. Er ist auch eigentlich ein wenig Sprachrohr zwischen dem Gerüst oder Gespann Odi, Chris und der Firma. Ja, auch sehr, sehr ein wichtiger Mann und ist jetzt vor allem bei den Speedrennen dabei, hier jetzt auch natürlich, aber weil es jetzt vor allem bei ihm auch mehr ums Wachsen und mit dem Test und so geht, aber er ist eigentlich so der zweite Mann an der Seite von Odi.
Okay, und ein Servicemann muss auch immer sich einlesen, was es Neues auf dem Markt gibt oder ja, muss sich auch immer fortbilden, oder? Gibt ja auch ein neues Reglement seit dieser Saison, da hat sich viel geändert.
Genau, das ist
ja
immer im Gespann mit uns oder mit der Entwicklung und das ist dann ein Team-Effort, sage ich mal, aber ja, der muss immer am Ball bleiben, das ist so.
Marc Giesin von Stöckli und Marco Odermatt, ja, der wird auch bis, ich glaube, der Vertrag aktuell läuft bis 2026, wird er auch weiterhin für Stöckli fahren. Schon seit er 12 Jahre alt ist, fährt er für diese Marke und ja, dürfte da sehr, sehr zufrieden sein auf jeden Fall, ja. Markenkollege Thomas Tummler ist Dritter geworden da im Riesenslalom. Hat sie dann, ja, der ist neben mir gestanden, hat sie sehr geherzt mit seiner Partnerin. Es hat auch ein bisschen so ausgeschaut wie Stein vom Herzen geflogen und so ein bisschen, ja, schön, dass es jetzt vorbei ist, die Saison, so hat das gewirkt auf mich, aber genau, war auch sehr herzig. Ja, und auf Platz 2 im Riesenslalom ist der Johan Verdú gefahren und das ist mein Felix der Woche, ich nehme es vorweg und ich habe dem Tobias dann ein Foto geschickt von dem, wie der mal den Rennanzug abgestreift hat, ausgezogen hat. Also der hat ja jetzt ein paar Rennen verpasst, ja, mit, ich glaube, es war Rückenschmerzen auch, war ein bisschen verletzt, war nicht fit genug für Rennen und der dürfte das auch unter anderem für Muskeltraining, Muskelaufbau verwendet haben, weil wie der ausschaut, das ist eine Maschine, es ist unfassbar. Also wir reden hier ja auch gut und gerne mal über Muskelmasse, aber der Johan Verdú macht da neues Fass auf, finde ich. Also der schaut aus, der ist beieinander, das ist sensationell. Ich bin nämlich einige Meter entfernt gestanden und dann sagt auch ein Kollege, puh, der hat ordentlich trainiert anscheinend. Das hat man von Weitem schon gesehen, dann bin ich hingegangen ein bisschen näher. Ich habe es auch auf Twitter bei uns gepostet dann. ja, Johan Verdú, ich sehe ihn mit ganz anderen Augen jetzt, muss ich sagen.
Ja, ja, der Lukas macht übrigens während der Aufnahme macht der Hanteltraining. Also wir können, ja. ich kann es sehen, ihr könnt es nicht sehen, der ist so ein Johan Verdú, also diese Fan-Message, die ich da bekommen habe, ich gedacht, boah, also sollten wir uns zur nächsten Saison hier wieder, und ich glaube, da wird der Lukas in einem ganz anderen Bild hier erscheinen.
Eine Inspiration ist er auf jeden Fall.
Ja, aber da, es ist halt schon immer wieder, in den Rennanzügen sieht man ja manche Dinge nicht. Und ich kenne es ja auch immer von den Einkleidungsterminen, ist dann schon immer krass zu sehen, was das für Viecher sind und auch die Kontraste zu den verschiedenen Sportarten. So. Mhm. Und auch zu den einzelnen Disziplinen, ja, im Ski Alpin dann selber. Also klar, immer wieder cool zu sehen. Und ja, wie gesagt, also die normale Rennkluft und dann stehen sie ja unten, kriegen sofort normal Jacken drüber und so weiter.
Genau, ja.
Erkennt man es ja nicht so. Aber ja, es überrascht mich nicht, dass du diesen Felix der Woche so verteilst.
Sehr gut, ja. Genau, dann haben wir die Top 3 vom Riesenslalom und im Slalom, ja, habe ich schon gesagt, auch Timon Haugan den Sieg geholt. Auch ein Sieg für Van Dier. Ich glaube, das können wir auch kurz hier noch erwähnen, wenn wir auch schon vorhin bei Skimarken waren. Würde mich jetzt wundern. Nein, die haben bis jetzt auch noch keinen Saisonsieg gehabt. Henrik Kristoffersen hat ja auch kein Rennen gewonnen. War auch in Amerika ganz knapp dran in einem Riesenslalom. Jetzt ist es der Timon Haugan, der diesen Slalom gewinnt. Vor Manuel Feller und 400stel dahinter, hinterm Felli, ist der Linus Strasser. Dieses Duell hat sie da auch nochmal ein bisschen gezeigt und fortgesetzt und ich hätte großen Bock, wenn wir das im nächsten Winter auch nochmal sehen.
Diese Geste von Linus Strasser, hast du ja gesehen? Ja. Wie er ins Ziel kommt und sieht, jetzt hat der mich schon wieder geknackt.
Den Finger, gell? Ja.
Den Finger direkt auf Feller, der in der Leadersbox sitzt und sofort mit einem Lächeln hinterher und der Aussage, nächstes Jahr hole ich dich. Ganz, ganz cooles Duell, das hier einen würdigen Abschluss findet, mit beiden, die auf dem Podium stehen und da eine echt coole Saison, zwei ja sehr cooler sportlicher Protagonisten und auch vom Typ her. Also das sind Duelle, die ich cool finde und die ich so sehen will. Ja, würdiger Abschluss. Hast du schon Bilder von Manuel Feller mit kurzen Haaren gesehen?
Ich habe sie nur noch gesehen, wie sie quasi, ich glaube, der... Also der will ja seine Haare spenden, gell? Das ist die Geschichte, genau, hat er angekündigt. Genau. Und ich glaube, du musst sie ja dann so einflechten oder so, ja. Und da, also ich habe noch Bilder gesehen in seiner Story, wie sie die einflechten und dann du schneidest das ja nicht einfach einzeln ab sondern du machst da so Büschel draus. Und ich glaube, die hat er dann, weiß nicht, ob man die ein Zeitalter tragen muss, bevor man es dann wirklich abschneidet oder ob es einfach sich gedacht hat, weißt du was, jetzt rennen wir den ganzen Abend noch mit diesen Zopfern herum. Das habe ich gesehen. Und dann gab es noch eine Story, ein bisschen später am Abend, wo man in seinem Gesicht auch schon ablesen konnte, dass er sehr viel Spaß hat, sagen wir mal so. Und dass er diesen Kugelgewinn feiert. das auf jeden Fall. Und ich habe ihn aber noch nicht gesehen mit geschorenen Haaren, nein. Heute am Abend, also Montagabend, wird er auch noch bei Servus TV auftreten. Ich schätze dann schon mit kurzen Haaren, wobei tragt auch gern Kappal für einen Sponsor dann. Und ja, und es gab natürlich auch diesen emotionalen Moment bei der Kugelübergabe, gell, wo er den quasi in den Schnee einen Namen reingeschrieben hat, ein verstorbener Freund, ein guter Freund von ihm vor eineinhalb Jahren, dem hat er da gedacht, fand ich auch wieder sehr, sehr nette Geste, ja. Hat er kurz erzählt, die Geschichte, und sehr cool, dass er auch an den denkt in dieser Zeit. Er hat sich vor dem Wochenende schon gefreut. Aus Fieberbrunn waren sicher 250 Leute angekündigt aus Freundes-, Bekannten- und Fankreis und er hat sich dann sicher gut gehen lassen. Ja, das hat er angekündigt, das zieht er durch und er hat gesagt, ja wann denn, wenn nicht jetzt, dass ich gescheit feiern darf und kann. Das hat er gemacht, ja.
Es haben sich einige Leute für den Feller am Montag Urlaub genommen. Das war
ja genau, das hat er auch gesagt.
War ein Zitat von ihm.
Stimmt,
er hat einen guten Biergeschmack, wie ich gerade in der Story gesehen habe. Geschaut, ob es was Aktuelles gibt. Das ist die Biermarke, die ich auch sehr gerne trinke. Und deswegen.
Na, jetzt sag aber welche.
Ja, Tegernseer Hell.
Sehr cool. Und genau, das hat er am Freitag schon gesagt, gab es eine Medienrunde, ja auch großen Medientermin, da hat er schon angekündigt. Ja, am Montag ein paar haben sie freigenommen. Ja, weiser Voraussicht nach. Sehr gut, ja.
Ja, und was ja, noch witzig eigentlich, oder? Dass wir nach der Saison jetzt sprechen und Feller im Endeffekt in der, klar, natürlich ist ein Marco Schwarz auch seit Dezember nicht mehr dabei, aber dass ein Manuel Feller, du fährst zum Saisonfinale und welcher österreichische Athlet im gesamten Team, auch wenn jetzt noch Speedrennen kommen sollten, auf ihn hat sich im Endeffekt alles zugeschnitten.
Ja.
Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Das stimmt. Und dass er dann aber auch noch mal auf Platz 2 fährt. Ja, ich habe auch geglaubt, da ist vielleicht ein bisschen die Luft draußen.
Wirklich
cool, dass er da auch noch mal, er wäre zur Stelle gewesen, wenn dem Haugern nur ein Fehler passiert wäre oder so. Sehr cool. Er schlägt den Strasser noch mal hauchdünn. Liefert noch mal wirklich ab und hat dann wirklich noch mal mehr Grund zu feiern. Sehr cool. Und diese ganze Saison nicht schlechter als Platz 5 gewesen. Unfassbar eigentlich. Super. Ja. Wirklich eine herrliche Saison von ihm. Ja. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, in diesem Zielbereich dann, Daniel Juhl ist direkt vor mir gestanden, bei der Mixzone und hat sich das Rennen da angeschaut. Die haben alle geschwitzt, es war wirklich heiß. Aber dann hat der seine Skischuhe ausgezogen. Also vielleicht ist das peinlich, dass ich das jetzt erst lerne, aber ich habe gelernt, dass die Profis eigentlich alle mit dem Innenschuh mal aus dem Skischuh rausschlüpfen, ja. Also die aus der harten Schale quasi und dann erst draußen den Innenschuh aufbinden, weil der halt auch richtig, richtig eng sitzt. Das ist mir aufgefallen. Vielleicht ist das eh logisch für jeden und so professionell bin ich dann auch nicht selbst Skifahrer, dass ich das weiß, aber das ist mir da aufgefallen. Ja, und der Juhl hat dann seine Skischuhe da stehen lassen in einem Eck und ist da sicher 10 Minuten weg gewesen, hat Interviews gegeben und so. Und das ist einfach da, so das Zeug ist da gelegen und ich habe das dann fotografiert, dem Tobias geschickt und ihn gefragt, was glaubst du, wie lustig der Juhl das finden wird, wenn ich seine Skischuhe kurz mal verstecke? Man sagt ja immer, die Skischuhe, das ist das Allerheiligste, das ist maßangefertigt und das muss tiptop passen und dann lass das da so liegen in der Gegend. Aber da gibt's natürlich nichts, da vertraut man sich. Sie waren zum Greifen nahe, ja. Ich hätte es wagen können, aber natürlich nicht. Nein. Aber ganz kurz habe ich überlegt, boah, wenn jetzt einen von den zweien versteckt, wie würde er reagieren? Ich würde es gern, würde das mit Humor nehmen, wird da Panik kommen oder am Ende der Saison eh schon wurscht, weil er ein neues Paar kriegt.
Da fällt mir gerade eine Anekdote ein. Ich habe mal beim Rodel-Weltcup am Königssee vor einigen Jahren.
Hast du da Rodel einpackt?
Pass auf. Da habe ich ein Interview mit dem Hackl-Schorsch gemacht und sollte hoch an den Startbereich kommen. Und da war der Weltcup in vollem Gange. Da hat der Hackl-Schorsch noch mit Schlitten vom Felix Loch hat er das letzte noch so ausgecheckt. Ich durfte da eigentlich gar nicht rein. Aber dann ist der Hackl zum Security gesagt, lass den Burschi rein. So. Ist der Burschi rein. So. Und dann hat er gesagt, oh, die Temperatur der Kufen passt nicht. Und hat er gesagt, Burschi, jetzt wird's wichtig. Dann hat er gesagt, Burschi, du hältst jetzt den Schlitten vom Felix. Dann habe ich den Schlitten vom Felix Loch gehalten. Der Hackl ist um die Ecke gegangen, hat sich Schnee geholt, ist mit dem Schnee nochmal an die Kufen, um die runterzukühlen, Temperatur gemessen, hat gesagt, Bursche, jetzt passt alles. Wenn der Felix gewinnt, hast du deinen Anteil dran. Er hat gesagt, danke. Also eigentlich, Lukas, bin ich im Rennen Rodel-Weltcup schon mal aufs Podest gefahren.
Ja, wie geil ist die Geschichte, kenne ich gar nicht. Herrlich. Ja. Und er ist dann,
schön, oder?
Er hat gewonnen, hat es nicht, oder wie?
Ich glaube, er hat es nicht gewonnen, muss ich nochmal nachschauen. Aber ich stand schon auf dem Stockerl im Rennrodel-Weltcup.
Das ist ja wirklich Weltklasse, herrlich.
Oder?
Na super, ja. Sowas kann ich noch nicht berichten, aber ja, na herrlich, super. Und Hackl-Schorsch in einer Geschichte ist immer Weltklasse. Ja.
Selbstläufer.
Genau. Gibt's noch irgendwas vom Linus Strasser, was du gehört hast oder was du mitbekommen hast?
Linus super zufrieden mit seiner Saison. War für ihn jetzt nochmal in Saalbach bei diesen Verhältnissen, war für ihn nochmal eine Bestätigung, dass er es hinbekommen hat, in dieser Saison so konstant wie noch nie zu fahren. Und zwar bei allen möglichen Verhältnissen und Bedingungen. Weil das ist ja auch das, was uns seit Wochen und Monaten hier beschäftigt. Immer wieder andere Verhältnisse, andere Hänge sowieso, andere Schneebeschaffenheiten sowieso. Jetzt Frühlingsski fahren, dann knüppelharte Pisten wie in Kitzbühel. Jetzt fährst du gefühlt auf diesen weichen Untergrund in Saalbach und er hat es trotzdem hinbekommen. Und das ist das, was ihn sehr freut und stolz macht. Und über die Konstanz sagt er, ist er extrem happy. Und Kitzbühel war sein absolutes Highlight. Und ja, er hat mega Bock. Olympia ist ganz klar der Fokus. Also mit ihm werden wir auf jeden Fall zwei Saisons noch Spaß haben. Das ist schon mal fix. Und genau, auch für ihn jetzt die deutsche Meisterschaft noch. Und ja, deswegen sau starke Saison. Also er verblüfft mich jedes Jahr aufs Neue, wie dieser Knoten da vor 3-4 Jahren aufgegangen ist, oder vor 4 Jahren waren es, glaube ich. Und dass es kein One-Hit-Wonder war, sondern dass es gefühlt immer besser und immer konstanter wird, ist eine saucoole Geschichte. Und ja, deswegen sehr zufrieden. Sebi Holzmann leider ausgeschieden. Das hat ihn schon auch noch geärgert. Da ist so ein bisschen die Konstanz abhanden gekommen, aber mal, ja. Auch er kann aufbauen auf dem, was in diesem Winter in Summe passiert ist. Vielleicht nicht aus dem letzten Drittel, aber die ersten zwei Drittel waren gut.
Auf dem Weg nach Saalbach habe ich am Podcast gehört, BR Wintersport Podcast. Da war der Lino Strasser zu Gast, so eine Dreiviertelstunde. Ist ganz interessant, könnt ihr euch ja auch anhören, wenn euch das interessiert. Ist ganz, ganz nett und kommt auch gut rüber, was für gerade Michel der Linus ist. du hast ihn vorher erwähnt, den Blacky, den Marco Schwarz. Und der war auch dort in Saalbach, ist da herumgestanden im Zielbereich und hat sich auch ausführlich Zeit genommen, hat so gut wie jede Frage beantwortet. Ich habe ihm auch ein paar gestellt und das können wir uns anhören. Die erste Frage war, gibt es etwas, was er sich wünschen würde, dass die FIS unter dem Sommer anpackt, das sich verändert für die kommende Saison? Hör mal rein, was der Marco Schwarz sagt.
Es ist schwer zu sagen, also jede Verletzung heuer ist auch unterschiedlich anzuschauen, weil meine Verletzung hat wenig mit dem Alex seiner Verletzung zu tun oder mit Pinto seiner. Was ich mir wünschen darf, dass ein vernünftiger Kalender gemacht wird, dass wir alle vom Gleichen reden, oder dass vielleicht auch die Trainer ins Boot geholt werden von der Planung her. Die haben natürlich auch sehr viel Ahnung, dass man da nicht zu dicht gedrängt ist, dass es einfach Sinn macht.
Und zur Sicherheit noch, dieser Airbag kommt nächstes Jahr. Ist das für dich eine gute Sache? Oder?
Also ich bin in Bormir das erste Mal mit Airbag gefahren.
Ah, ja. Also beim Sturz auch?
Beim Sturz auch, genau. Ich habe es davor schon ein paar Mal probiert und dann bin ich das erste Mal im Rennen gefahren. Ich finde schon eine gute Sache, dass gewisse Sicherheitsstandards kommen. Also ich werde in Zukunft sicher mit der schnittfesten Unterwäsche fahren, weil man einfach sieht, was passieren kann, beziehungsweise dass ich schon glaube, dass man gewisse Sachen verhindern kann. Und so muss man sich halt noch weiterentwickeln.
Und bei der Unterwäsche hast du keine Bedenken, dass das ungemütlich ist oder man gewöhnt sich schnell dran?
Ich bin schon gewisse Rennen mit der schnittfesten Unterwäsche gefahren. Natürlich muss man sich ein bisschen auf den Kompromiss eingehen, aber wenn es für die Sicherheit ist, glaube ich, schon gut.
Na, ganz interessant, er ist in Bormio zum ersten Mal mit dem Airbag gefahren in einem Rennen und dann ausgerechnet dort hat er sich verletzt, hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber ja, fand ich, ja, irgendwie hätte man ja auch sagen können, na, komisches Omen oder so, aber ja, ist halt dort passiert, ja, und die schnittfeste Unterwäsche, die wir da auch jetzt immer anziehen, da ist er sich sicher, ja. Na, sehr gut, freue mich natürlich schon, wenn der wieder zurückkommt, ja. Sein Plan ist auch, dass er wirklich mit dem ÖSV-Team das ganze Sommertraining dann mitnimmt, ja, dass er da quasi auch auf die Trainingscamps fährt, wo auch immer es dann hingeht, wahrscheinlich eher Südamerika, genau, ja. Eine andere Österreicherin, also eine andere ÖSV-News, quasi eine Österreicherin, Tamara Tippler, die ist ja Mutter geworden und die wird jetzt, und allein deswegen hoffe ich, dass es zustande kommt am Wochenende, die wird als Vorläuferin starten in Saalbach. Ja, ich habe länger mit ihr geredet für den Standard, da wird es auch eine Geschichte geben im Standard dazu, hoffe ich, das versuche ich noch auf den Boden zu bringen. Der Weg als Mutter zurück in den Weltcup, ich finde es sehr spannend, auch was sie sagt, auch was ihre Gedanken sind, sie lässt einen da sehr gut teilhaben darin. Tamara Tippler, ich habe glaube ich eine Dreiviertelstunde mit ihr geredet und nach dieser Dreiviertelstunde habe ich mir gedacht, ma bitte, win jetzt Rennen, weil ich will, dass das ein Happy End nimmt und eine Erfolgsgeschichte wird, weil die ist, also was sie so erzählt hat, wirklich sehr cool, wie sie es auch sehr offen ist einfach und wirklich einem sagt, wie sie geht damit von vorn bis hinten. Finde ich sehr cool. Ich hoffe, dass sie zumindest in einem Abfahrtstraining oder so oder ja, irgendwie zumindest zu einer Fahrt kommt, ja, Tamara Tippler. Genau. Hast du noch einen Felix der Woche? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, ins Auge gestochen an diesem Wochenende?
Ja, ich muss mir keine Sorgen um die Zukunft meines Fanboy-Daseins von Henry Christoffersen machen. Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern.
Ja, ja, ja.
Alexander Steen Olsen, der da im Background seine Skistöcke zerlegt hat, nach allen Regeln der Kunst. Und dann die Aussage, sein großes Vorbild ist Henrik Christoffersen. Und ich sehe ihn da ausrasten und du kennst mich, Lukas, da ist in mir alles ein... es war ein Freudenmoment, dass ich wusste, weil wenn Henrik Christoffersen auch natürlich diese Geschichte rund um Feller, Strasser, wo man dann sagt, ja, beide sind jetzt Vater geworden, das hat sie geerdet, das hat sie ruhiger gemacht. Und dann in so einem Nebensatz, auch Henrik Christoffersen ist Vater geworden, bei ihm hat es nicht so ganz geklappt. Es war schon wieder ein Volksfest für mich und dann sehe ich Steen Olsen und dann dieser Nebensatz, sein großes Vorbild ist Henry Christoffersen. Das erfüllt mich und es heißt für mich, da liegen 7 Jahre zwischen den beiden. Wenn Henrik aufhört, habe ich noch 7 Jahre, geht dann quasi Henry Christoffersen für mich noch weiter. Der ewige Christoffersen hat sein Erbe. Er ist jetzt auch der legitime Nachfolger. Ja. Also wer so eine Action bringt, der darf auch der Nachfolger von Henrik Christoffersen werden. Und dann, mein Henrik Christoffersen schreien, da stelle ich jetzt schon mal so ein kleines Bildchen von Steen Olsen hin und gehe dann täglich hin und sage, wenn du groß bist, kriegst du auch mal ein großes Bild.
Streichelst ihn, ja. Okay.
Ja, unbedingt. Er freut mich sehr.
Gut, dass du sagst, Herr Christoffersens Frau, glaube ich. Und mitsamt Kind waren auch im Zielbereich jeweils. Das Kind wieder mit Gehörschutz und so. Aber ja, Christoffersen kommt. Zuerst mal schaut aufs Kind, beschäftigt sich. Daneben steht der Red Bull Rennsportleiter. Kurz mit dem Kind und dann der Big Kontakt mit dem Red Bull-Menschen und dann so ein Augenrollen und Kopfschütteln. Aber zuerst mal die positive Rückmeldung kriegen vom Kind und von der Frau und dann sich wieder kurz ärgern über den Lauf. Ja.
Ob das Kind, wenn er ein schlechtes Wochenende gefahren ist, ob das Kind den Ohrschützer auch zu Hause dann tragen muss?
Ja, vielleicht.
Aber er soll ja ganz, ganz lieber Mensch sein. Wir sagen immer, sobald das Rennlicht angeht, dann schnackelt bei dem Mann einfach
was.
Und ich will jetzt hier auch nicht zu viel, aber mein Henry Christoffersen.
Ja. Und wir haben noch eine Nachricht bekommen auf Instagram. Ein guter Hinweis von der Vanessa oder besser gesagt eine Frage auch und ein Anstoß. Sie hat das nochmal thematisiert, dass Alexander Amott-Kilde gesagt hat jetzt in den letzten Wochen, dass er seine Rückkehr in den Skisport auch ein bisschen davon abhängig macht, wie der norwegische Skiverband sich in Zukunft präsentiert, wie er mit den Athletinnen und Athleten umgeht. Und für Kilde so ein bisschen war herauszuhören, da muss ich schon was tun, damit ich auch wieder die absolute Lust verspüre in diesem Konstrukt, auch wieder Risiko einzugehen, alles dafür zu geben, Skirennen zu gewinnen. Und die Vanessa fragt, was müsste sich konkret ändern? Glaubt ihr, dass er nicht zurückkommt, wenn sich nichts ändert? Und wenn er es durchzieht, für wen würde er vielleicht starten? Ähnlich eben anschließend an Lukas Broten und dessen Nationenwechsel. Ob er denn nicht für eine andere Nation, zum Beispiel die USA, starten will und kann und möchte. Er wird ja kaum zurücktreten, es sei denn, sein Körper zwinge ihn dazu. Food for thought oder besser Food for discussion und liebe Grüße von der Vanessa. Tobias, was sind deine Gedanken?
Liebe Grüße zurück. Dieses Thema, wie behandle ich meine Athleten? Immer wieder steht ja auch die Thematik im Raum, wie können sich die Athleten im Endeffekt selbst vermarkten? Also das ist ein sehr zentral gesteuertes System in diesem Verband. Wir haben ja auch die ganze Saison schon viel drüber gesprochen. Habe ja auch Beispiele aus dem Skispringen im Endeffekt hier mal dargelegt, wo ich gute Einblicke von einem norwegischen Kollegen bekommen habe. Also die Art, wie man den Verband führt, das ist ein Punkt, der ihn natürlich extrem stört in aller Kürze. Und dass sowas wie mit Broughton passiert, hängt natürlich mit dem Verband zusammen. Und Kilde sagt ja auch selber, das ist so ein eingestaubtes System, da muss jetzt endlich was passieren. Glaube schon, dass die Broughton-Thematik schon auch ein Weckruf ist für den Verband, hoffe es. Aber wir sind natürlich alle nicht, sitzen da nicht mit am Tisch. Also was genau dann besprochen wird, können wir so an dem Punkt auch nicht sagen. Jetzt Thema Nationenwechsel. Ist natürlich eine charmante Idee, aber die ist nicht so leicht umsetzbar, wie man sich's vorstellt. Also es gibt da einige harte Kriterien, die in Kilde erfüllen müsste, um für eine andere Nation fahren zu dürfen. Er muss die Staatsbürgerschaft und den Reisepass des Landes besitzen. Ich glaube, das ist wäre die kleinste Hürde. Er muss den rechtlichen Hauptwohnsatz mindestens 2 Jahre in dem Land gehabt haben, für das er dann an den Staat gehen würde. Um jetzt grammatikalisch mal alle Zeitformen auszupacken, die es im Deutschen wahrscheinlich gibt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, von heute auf morgen, ich fahre jetzt für die USA, bitteschön, ich krieg die Green Card, Green Card ist was anderes, ich krieg die Staatsbürgerschaft und kann dann switchen. Geht nicht so leicht. Also 2 Jahre den Hauptwohnsitz. Ausnahme, Lukas Broughton wohnt natürlich nicht in Brasilien, aber wenn ein Elternteil in dem jeweiligen Land, in das man wechseln will, geboren ist, dann ist es möglich. Es ist auch unter Zustimmung aller Verbände und Beteiligten möglich, dass du, wenn du familiäre Verbindungen, Ronny genau. Remme damals als bestes Beispiel, ja, mit der deutschen Großmutter.
Der Christian Borgnes, der ist früher für Österreich gefahren, fährt jetzt für Dänemark. Ich glaube, da ist ein Großelternteil aus Dänemark, ja, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, also unter gewissen Umständen. Jetzt habe ich zu Hause nicht den Stammbaum der Familie Kilde aufhängen, aber mir ist nichts bekannt, dass es da tatsächliche Optionen gäbe. Und der Jüngste ist er sowieso nicht. Und jetzt im Endeffekt zu sagen, er heiratet Michaela Schifrin, da wird der Wohnsitz hinverlegt, offiziell, man wohnt da im Sommer ein halbes Jahr und das ist, glaube ich, alles zu weit und zu kompliziert gedacht. Fokus 1, gesund werden und dann wird es da auch eine Einigung geben mit dem Verband, da wird man mit Sicherheit irgendeinen Weg finden, weil man sieht es jetzt in dieser Saison als Paradebeispiel, die Siege, es ist einer am Ende des Tages, so nach der ganzen Saison. Und wenn man sich dann seinen nächsten potenziellen Siegfahrer vergraulen würde, das können sie sich, glaube ich, nicht leisten. Also für Vanessa jetzt und für euch draußen, also dieser Nationenwechsel, das geht so schnell nicht. Ist ja auch völlig richtig so, weil sonst könnte man ja sagen, ja gut, hier habe ich zu viel Konkurrenz, jetzt fahre ich mal dann ein Jahr für Finnland, taugt man nicht, ich fahre jetzt ein Jahr für Tschechien und dann, dass es so nicht geht. Mhm. Wie gesagt, da muss Substanz dahinter stecken. Romit Baumann mit einer Deutschen verheiratet, die Kinder sind in Deutschland geboren, die wohnen in Kiefersfelden, das ist auf deutschem Boden an der Grenze. So sind die Konstellationen. Aber einfach zu sagen, ich habe jetzt Bock auf eine andere Nation, so leicht ist es nicht.
Ja, absolut. Ja, danke. Du hast das super zusammengefasst. Ja, ich glaube auch. Das ist ein bisschen als Aufforderung zu verstehen. Ja, der Kilde wollte jetzt auch nochmal sagen, Leute, wacht's auf, wenn jetzt nicht schon nach dem Broughton seinem Abschied die Zeichen gehört wurden, dann möchte ich hier vielleicht auch nochmal bestätigen. Ich habe ja gesehen, der Broughton ist ja mit dem Kilde durch Innsbruck Er hat ihn geschoben am Rollstuhl. Die verstehen sich sehr gut und der wird sicher auch sehr gut verstehen, die Gründe, die Broughton hatte, um jetzt für Brasilien zu starten. Und ja, der wollte sicher auch nochmal diesbezüglich Klarstellung beziehen. Ja, so würde ich das auch interpretieren. Genau. Ja, ich glaube, also ich habe nichts mehr auf meinem Zettel, ja, an Beobachtungen, an Hinweisen von diesem Wochenende. Ein paar Geschichten werde ich für den Standard noch aufstellen. Ja. Ja, genau, darüber haben wir gar nicht geredet, über eine mögliche Abspaltung von den nationalen Verbänden, von der FIS, Thema Super League im unter Anführungszeichen im Skisport. Ja. Da gab es jetzt auch von Wolfi Mayer wieder sehr deutliche Stellungnahmen dazu. Wir kennen ihn gut genug und wissen, wie das, dass das von ihm immer gern zu bekommen ist. Aber ja, habe auch im ÖSV nachgefragt, da sieht man das nicht so drastisch, aber fordert natürlich auch Gespräche ein, hat klare Forderungen, Vorstellungen an die FIS. Beim ÖSV wird man nie sagen, der Johann Elias macht den Skisport kaputt. Der ÖSV würde das eher ein bisschen zwischen den Zeilen kommunizieren. So ist es eben auch passiert, glaube ich, ja. Genau, es gibt noch ein paar Themen und eben auch, ja, was kann man so, was wünscht man sich vielleicht für die kommende Saison? Das ist haben wir jetzt auch hier schon gehört von Gysin und von Schwarz. Ja, gibt noch einige Themen. Es gibt noch ein paar Gespräche auch im Lauf der Woche in Saalbach. Ich bin jetzt nicht mehr vor Ort in dieser Woche, aber genau, werden wir sicher auch noch was hören, was dort vielleicht bei Gesprächen auch rauskommt. Genau. Aber kommen wir nochmal zum sportlichen, Tobias. Wenn das Wetter und der Schnee hält, was ist denn geplant? Was ist denn das Rennprogramm in Saalbach noch?
Genau, Freitag bis Sonntag, am Freitag, 22. März, zweimal Super-G. Damen 10 Uhr, Herren 11.30 Uhr. Abfahrt der Damen, Samstag, 23. März, 11.15 Uhr. Identische Uhrzeit, Sonntag, 24. März, Abfahrt Herren, 11.15 Uhr. Damit würde die Saison dann zu Ende gehen. Wir sehen natürlich vorher, ist schon angesetzt, ab Mittwoch sollen die Trainings, ja, die obligatorisch, also Pflicht sind im Abfahrtsbereich, die sollen stattfinden. Da werden wir, glaube ich, schon erste Indikatoren sehen, ob überhaupt was möglich ist. Drückt mal die Daumen und dann bringen wir die Saison auf jeden Fall zu Ende. Zeit wird's jetzt auch mal von meiner Perspektive aus.
Ja, ja.
Jetzt können wir die Rennen gern noch fahren, aber dann ist gut.
Ja. Ich freue mich schon, wenn im Oktober dann wieder auch der Vorschlag kommt, man könnte ja noch bis in April rein Rennen fahren.
Ja,
ja, ja, ja, man könnte ja alles später beginnen und so, ja. Ja. Schwierig, ja. Aber ist so. Gut, ja, danke fürs Zuhören bis an dieser Stelle. Wenn ihr Feedback habt, freut uns das. Schreibt uns das auf Twitter, Facebook, Instagram. Da lesen wir mit. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen, über Empfehlungen aller Art. Und ja, dann danke fürs Zuhören nochmal und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und Servus.